Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Gisa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Dieses Buch, das ist wirklich so ein Riesen-Oschi. Gerade im Taschenverlag erschienen der Prachtband The History of EC Comics. Um die 6 Kilogramm schwer, auf 600 Seiten im knallfarbigen DIN A3-Format. Und mit diesem Buch wird im Grunde auch schon die Wucht dieser berühmten US-Comic-Serie noch einmal begreifbar und nachvollziehbar. Einer Comic-Serie, die besonders in den 50er Jahren eine ganze Generation mitgeprägt hat. Inwiefern, das habe ich mit dem Comic-Experten und Historiker Alexander Braun besprochen, der als einziger Deutscher übrigens bereits zweimal mit dem renommierten Eisner Award ausgezeichnet worden ist. Und von Alexander Braun wollte ich wissen, was denn eigentlich so das extraordinär Spezifische an diesen EC-Comics war.
Also die EC-Comics haben zu einem Zeitpunkt in den frühen 50er Jahren das Comic-Book-Genre, also die Comic-Hefte, grundsätzlich revolutioniert, weil sie eine Alternative boten zu den beiden großen Platzhirschen bis heute, DC und Marvel, die fast nur mit Superhelden unterwegs sind. Der EC-Verlag hat vor allen Dingen Horrortitel, Science-Fiction-Titel und Kriegsreihen herausgegeben. Und das schlug 1950 ein wie eine Bombe, weil Horror-Comics gab es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht auf dem Markt. Und das löste eine Welle von Nachahmerprodukten aus. Aber niemand erreichte die Qualität des EC-Verlags. Sie waren also einzigartig in der Qualität ihrer Zeichner, einzigartig in der Art ihrer Geschichten und schrieben wirklich in nur 4 Jahren bis 1954, als der Comics-Zensurcode eingeführt wurde und diesen Titeln das Genick brach, setzten die Maßstäbe, die also weit über diese Jahrzehnte hinaus bis heute anhalten und die Kreativen extrem beeinflusst haben.
Dieses EC, das steht für die Wörter educational und entertaining gleichermaßen und die Anfänge, die lagen interessanterweise wirklich ganz fromm in Bebilderungen von Bibelgeschichten. Wie und wo kam denn dann der Umschwung zu Horror und Science Fiction überhaupt zustande?
Ja, das hatte einen sehr tragischen Grund. Der Verlagsgründer Max Gaines war zunächst einmal involviert in diesem Verlag, der später DC wurde. Er stand also quasi an der Wiege der Gründung von Wonder Woman und The Green Lantern, The Flash, also Superhelden. Und er sah aber die Zukunft des Comics eher in einem Bereich des Unterrichtes. Also er wollte mit Comics pädagogisch wirken und nicht nur unterhalten. Und dann gründete er diesen EC-Verlag und verlegte tatsächlich Bibel- und Historien-Comics. Also er wollte der amerikanischen Jugend etwas über Geschichte und über die Bibel erzählen und verunglückte dann leider 2 Jahre später, 1947, bei einem Unglück auf dem Lake Placid. Und sein 25-jähriger Sohn Max Gaines stand plötzlich in der Verantwortung, den Verlag seines Vaters zu übernehmen oder zu liquidieren. Und da der Verlag Rote Zahlen schrieb mit Bibel- und Geschichtscomics, das war jetzt nicht so der Renner für die Jugend Amerikas, stand er vor der schwierigen Entscheidung, entweder den Verlag einzustellen oder die Inhalte zu verändern. Und das tat er dann zunächst mit Western-Geschichten und Romantik-Comics. Und weil das eigentlich schon sehr präsent war am Markt, überlegte er eben 1950 nochmal eine Kehrtwende, den sogenannten New Trend, und setzte dann sehr innovativ auf Horror, Science-Fiction und Kriegsgeschichten.
Das sind ästhetisch ungemein anziehende Comics, knallbunt, fantastisch, voller Action. Jenseits dieser grellen Optik, da hatten EC Comics aber eben vielfach auch wirklich was zu sagen und zu zeigen, was eben auch auf diesen konservativen Kräften in den USA gar nicht lieb war. Sie haben schon erwähnt, es kam dann wirklich zu so einer Welle von Zensuren. Was für Themen packten denn die EC Comics an?
Also das war eigentlich relativ egal, in welchem Genre sie sich bewegten, ob Science-Fiction, Horror oder Krieg. Sie waren immer sehr moralisch und sehr humanistisch. Das würde man nicht denken, wenn man manchmal grausame Bilder sieht, wo jemand zerstückelt wird oder von der Guillotine der Kopf abgetrennt wird. Aber es waren Geschichten, die eigentlich in der alten Tradition von Moritaten steckten. Sie waren sehr moralisch, nicht im negativen Sinne. Sie hatten sehr überraschende Twists. Sie waren also sehr unterhaltsam. aber sie handelten von gesellschaftlichen Problemen. Also in Horrorgeschichten wurde zum Beispiel das Lynchen von Afroamerikanern in den südlichen Bundesländern der Vereinigten Staaten thematisiert. Sie positionierten sich gegen den Ku Klux Klan. In den Kriegsgeschichten, die von dem legendären Harvey Kurtzman, der später das Mad Magazine gegründet hat, herausgegeben wurden, wurde zum ersten Mal eine Geschichte erzählt über den Abwurf der Atombombe wenige Jahre zuvor, wie das die japanische Zivilbevölkerung erlebt hat diesen Tag. Oder es wurden Geschichten erzählt, wo zum ersten Mal afroamerikanische Soldaten gezeigt wurden, die auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten. Also sie hatten diese wirklich unglaublich spannende Mischung von unglaublich gutem Artwork, gutem Storytelling, einem gesellschaftlich engagierten Anspruch und das von Zeichnern und Kreativen, die alle in ihren 20er Jahren steckten. Also wir haben Zeichner wie Al Williamson, der ist erst 19 gewesen. Der Verleger Max Gaines ist dann 1950 28 Jahre alt gewesen. Mhm. Also da zeichneten quasi 20-Jährige für 14-, 15-Jährige. Mhm. Und das missfiel eben vielen gesellschaftlichen Kräften in Amerika total. Wir dürfen nicht vergessen, es ist die erste Jugendkultur, die wir überhaupt im 20. Jahrhundert kennen. Der Rock'n'Roll kam dann ein paar Jahre später. Also die Jugend emanzipierte sich, indem sie ihren eigenen Lesestoff kreierte. Und das war gesellschaftlich, die kirchlichen Kreise und die Schulkreise, Pädagogen fanden das überhaupt nicht lustig.
Sie haben gerade das Mad-Heft schon erwähnt. Das ist ja auch doch vielen hierzulande ein Begriff. Der Verlag stand immer wieder vor dem Aus und das waren dann wirklich die Mad-Hefte, die EC das ein oder andere Mal gerettet haben. Wer las eigentlich Mad? Wofür stand Mad innerhalb dieses Verlags?
Ja, Mad war recht ungewöhnlich. Also der Verlag hatte zwei herausragende Redakteure, den Al Feldstein und den Harvey Kurtzman. Der Harvey Kurtzman war verantwortlich für die Kriegstitel, die quasi Kriegsgeschichten, Zweiter Weltkrieg, aber auch Koreakrieg, der ja dann 1950 ausgebrochen war, thematisierten. Auch auf eine sehr humanistische Art und Weise, dass diese Geschichten eigentlich immer erzählten, dass im Krieg alle Verlierer sind, egal ob Feind oder die eigenen Truppen. Das hatte überhaupt keinen patriotischen Impetus. Und Harvey Kurtzman kam eigentlich vom Humor und er fühlte sich da sehr wohl mit den Reihen, die er betreute, aber er hatte immer noch so dieses, können wir nicht irgendwas mit Humor machen? Und das schlug er dem Verleger vor und der sagte, probieren wir das mal aus, ein Satiremagazin. Sowas gab es vorher auch überhaupt nicht. Es war Avantgarde, dass man satirisch sich lustig machte über die anderen Comicserien der Zeit, über Kinofilme, über TV-Serien. Quasi ein Zerspiegel für das Entertainment-Business abgab. Und das Mad Magazine war letztlich 1954, als der Zensurcode dann kam, das Vehikel, was dem Verlag ermöglichte, zu überleben. Mhm. Und um aus diesen Zensurdingen rauszukommen, haben die sich dann einfach umdefiniert und haben gesagt, wir sind gar kein Comicheft mehr, wir sind ein Magazin. Sie haben also ihr Format vergrößert, sie sind in Schwarz-Weiß gedruckt worden und waren somit aus diesem Comic-Segment raus und hatten dann wieder größere Freiheiten, weil sie einfach für sich beanspruchten, für ein erwachsenes Publikum zu zeichnen.
Letzte Frage, Herr Braun. Dieser Prachtband über die Geschichte der EC Comics, der wird herausgegeben von einem gewissen Grant Geismann. Ist der auch ein Begriff in der Szene?
Ja, Grant Geismann ist ganz toll. Das ist nicht das erste Buch, was er über den EC Verlag schreibt. Er ist da also sehr besessen und liebt dieses Thema sehr. Was daran klasse ist, dass er eigentlich Musiker ist. Er ist ein sehr erfolgreicher Jazz- und Fusion-Musiker. Er hat mit unglaublich vielen Größen zusammengespielt und Plattenaufnahmen gemacht mit Robbie Williams, mit Quincy Jones. Er hat bis in die 80er Jahre in der Band von Shaq Minion gespielt, Elvis Costello. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Musiker. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn Autoren über ein anderes Genre schreiben als ihr eigenes. Also es ist kein Nerd-Autor, der jetzt nichts anderes kennt als den EC-Verlag, weil er ihn so liebt, sondern es ist jemand, der einen weiteren kulturhistorischen Hintergrund hat. Und das macht es doppelt spannend.
Alexander Braun über The History of EC Comics, herausgegeben von Grant Geismann. Erschienen im Taschenverlag, die fast 600 Seiten mit prächtigen und teilweise auch sehr raren Abbildungen kosten 150 Euro. Die Night of the Proms, dieses berühmte Musikfestival, die verdanken ihrem Namen nicht der Tatsache, dass da unglaublich viele Prominente auftreten. Nein, die Proms, das sind Promenaden. Und bei der Night of the Proms wird nämlich traditionell ordentlich spazieren gegangen und ordentlich gemeinsam gesungen. Die finale Last Night of the Proms, die mündet immer in ein Konzert, bei dem am Schluss eigentlich alle ja gemeinsam, mitunter auch sehr patriotische Gassenhauer schmettern. Und das soll in diesem Jahr anders sein. Unser Korrespondent Robert Rothiefer schildert uns aus London eine Debatte, die in den vergangenen Tagen ziemlich an Fahrt aufgenommen hat. Hören Sie unbedingt rein, Teil 2 unseres Kompressor-Podcasts für heute.